Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Tag. Wie sieht die Zukunft der Arbeit aus? Diese Frage stellt sich heute am Tag der Arbeit angesichts der Entwicklung von künstlicher Intelligenz, auch als Folge von 3 Jahren Pandemie und den entstandenen neuen Strukturen wie Homeoffice bzw. Arbeit ohne festen Arbeitsplatz. Möglicherweise hat Corona aber auch noch andere Folgen. 80% der 16- bis 29-Jährigen wollen eine bessere sogenannte Work-Life-Balance und knapp 70% in dieser Altersgruppe bevorzugen eine 4-Tage- bzw. 30-Stunden-Woche. Darüber sprechen kann ich in diesen Kulturfragen mit dem Soziologen Dirk Becker. Er ist Schüler von Niklas Luhmann und lehrt als Professor für Organisation und Gesellschaftstheorie an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Zuletzt hat er zusammen mit Uwe Elsholz den Band »Parallele Welten der Digitalisierung im Betrieb« veröffentlicht. In seiner beeindruckend langen Publikationsliste findet sich immer auch das Thema Arbeit. Guten Tag, Herr Becker.
Hallo, Frau Reinhardt.
Herr Becker, Arbeitsprozesse, ich glaube, das kann man so sagen, waren seit der Industrialisierung doch einem extrem großen und schnellen und sehr vielfältigen Wandel unterzogen. Die Digitalisierung wird die Arbeit wohl mindestens genauso verändern. Bevor wir darauf näher eingehen, vielleicht erstmal die Frage, welchen Wert hat die Arbeit mit Blick auch zum Beispiel auf die Streiks in der Gegenwart?
Na, sie hat immer noch einen zentralen Wert, weil das, was für jedes Individuum in unserer Gesellschaft wichtig ist, nämlich so etwas wie Selbstwirksamkeit zu erfahren, das heißt zu erfahren, wie man auf die Welt wirkt, während die Welt auf einen zurückwirkt, läuft nicht nur über die Familie und nicht nur über den Alltag, das Herumlaufen auf Straßen und Einkaufen und so weiter, sondern eben nach wie vor zentral über die Arbeit. Wenn man etwas erreichen will, arbeitet man, was wir ja auch daran merken, dass wir nicht nur berufliche Arbeit, sondern auch so etwas wie Trauerarbeit in der Wissenschaft, sogar Erkenntnisarbeit haben. Also Arbeit ist genau das, was das Verhältnis jedes Individuums zur Welt zu überprüfen erlaubt, von der man sich dann erholen muss, das versteht sich, aber auf die man sich auch immer wieder einlässt. Und an dieser, wenn man so will, anthropologischen Konstante hat sich natürlich, egal in welchem Medium man jetzt arbeitet, also inklusive der Digitalisierung, erst einmal nichts geändert.
Das finde ich interessant, weil ich ja vorhin auch darauf hingewiesen habe, dass gerade für die jüngere Generation bestimmte Dinge nicht mehr so wichtig sind, also weil sie eigentlich Arbeitszeit eher reduzieren möchten. Und ich mir da schon die Frage gestellt habe, ob Arbeit gerade für die jüngere Generation tatsächlich noch diesen, wie Sie das gerade beschrieben haben, selbst konstituierenden Aspekt hat.
Ich wäre da vorsichtig. Also ich würde da vollkommen zustimmen. Nicht mehr so wichtig ist sicherlich ein Urteil, das vielfach über die Arbeit, vor allem über eine angestellte Arbeit, über eine Arbeit, die zwischen 9 Uhr morgens und 16 Uhr nachmittags verläuft, gefällt wird. Aber nicht mehr so wichtig heißt ja nicht, dass sie unwichtig wäre. Es wird ein neues Verhältnis gesucht zwischen Arbeit und dem sonstigen Leben. Übertrieben könnte man sogar sagen, zwischen Arbeit und Leben, dem würde ich mich allerdings nicht anschließen. Es wird eine neue Frage gestellt, für wen man eigentlich arbeitet, für was man eigentlich arbeitet. Und zwar nicht nur im Hinblick auf den Lohn, sondern auch im Hinblick auf die Kollegen, die man hat, im Hinblick auf die Vorgesetzten, die man hat, im Hinblick auf die Sache, an der man arbeitet. Es wird, und das hat die Pandemie also geradezu dramatisch ausgelöst, jeder Sinnaspekt der Arbeit, der früher vor der Pandemie gleichsam ja normal, selbstverständlich, unbefragt mitlief, wird in Frage gestellt. Man entdeckt, nicht zuletzt durch das Homeoffice, nicht zuletzt durch die erzwungene Pause des Gehens zur Arbeit, dass es auch andere Aspekte des Lebens gibt. Man denkt natürlich auch darüber nach, wie man denn weiterhin seinen Lebensunterhalt finanzieren soll. Das heißt, man sucht nach einer neuen Balance. Die Work-Life-Balance, von der wir alle reden, ist ja nicht zufällig hier in diesem Zusammenhang wichtige Debatte. Man sucht nach einer neuen Balance, aber das heißt nicht, dass man sich von der Arbeit verabschiedet.
Da würde ich aber doch gerne noch mal fragen, woher das kommt. Also Sie haben die Corona-Pandemie jetzt auch schon angesprochen. Ist das nur eine Folge der Corona-Pandemie oder sind das Entwicklungen, die im Prinzip auch schon vorher abzusehen waren und die Pandemie und deren Auswirkungen, also wie Lockdowns, sind da vielleicht ein Verstärker gewesen?
Ja, also genau so. Also die Pandemie ist so eine Art Katalysator einer Tendenz, die wir sicherlich spätestens seit den 60er Jahren feststellen können und die sich immer um die Frage wie abhängig muss Arbeit sein, wie autonom kann man die eigene Arbeit, die eigenen Arbeitsziele, die eigenen Arbeitszeiten gestalten, gedreht hat. Jede Art von Hierarchisierung der Arbeit, jede Art von Einschränkung der eigenen Entscheidungsfähigkeit in der Arbeit wird seit den 60er Jahren spätestens in Frage gestellt. Und zwar nicht nur innerhalb von Betrieben, wo so etwas wie autonomes, teilautonomes Arbeiten in sogenannten Inseln, das heißt in Teams, die angeblich selbst dafür verantwortlich sind, welche Aufgaben sie sich setzen, gibt, sondern auch die Selbstständigkeit rückt wieder neu in den Blick. Die Start-up-Szene ist seit den 90er Jahren eine extrem attraktive Attraktor, gerade für junge Universitätsabsolventen männlicher und weiblicher Seite, die sich fragen, wie kann man Kenntnisse natürlich im Umgang mit dem Internet, aber auch ganz andere Kenntnisse unternehmerisch in die Wirklichkeit umsetzen. Wie kann man Herr und Frau seiner selbst bleiben? Wie kann man ein Leben führen, in dem, und das ist ja eine paradoxe Entwicklung, auf der einen Seite der Unterschied zwischen Alltag, Familie und Beruf verwischt wird, weil man sich selbst eben über bestimmte Lebensziele verwirklichen möchte, die auch durch Arbeit erreicht werden, und andererseits aber eben genau dieser Unterschied zwischen Alltag und Arbeit wieder betont wird, weil man eben so etwas wie Entspannung von Anstrengung sucht, weil man Entlastung von Mühe sucht und in dem Wechsel zwischen diesen beiden Polen dann hin und her gehen möchte. Also eine durchaus ambivalente Entwicklung, die aber für Soziologen sehr spannend ist.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Becker, dann sind wir sozusagen gerade bei einem Entscheidungsprozess, bei dem es darum geht, die Arbeit und das Leben in ein neues Verhältnis zueinander zu setzen?
Das finde ich eine sehr gute Formulierung. Das entspricht auch einer ganz allgemeinen Tendenz der gegenwärtigen Moderne, dass wir immer mehr Aspekte unseres Lebens in Entscheidungen überführen wollen, zuweilen auch überführen müssen. Wir werden gefragt, wen wir heiraten, wir werden gefragt, auf welche Universität wir gehen, wir werden gefragt, warum wir diese oder jene Produkte kaufen, wir werden gefragt, warum wir dieses oder jenes Fahrzeug für unsere Mobilitätsbedürfnisse benutzen. Wir werden dauernd auf Entscheidungen hin festgelegt und hingewiesen. Und das ist natürlich gerade im Fall der Arbeit zunächst als Entscheidung über die Arbeit, dann aber auch als Entscheidung in der Arbeit ein ganz wesentliches Moment.
Ich will noch einen anderen Aspekt ansprechen, der auch die künstliche Intelligenz, da kommen wir sicherlich noch zu, betreffen wird. Auch dazu haben Sie publiziert. Aber Sie sprechen ja auch immer wieder von der Transformation der Gesellschaft, einer Transformation, in der wir uns jetzt befinden. Welche Rolle spielt denn die Arbeit bei der Transformation der Gesellschaft vielleicht zu einer digitalen hin?
Ich würde sagen, eine zentrale Rolle. Transformation der Gesellschaft ist ein Stichwort, das auch mittlerweile wieder in viele Facetten ausstrahlt, um es mal vorsichtig zu sagen. Für mich ist ein Aspekt immer der wichtigste gewesen, nämlich die Transformation von einer Buchdruckgesellschaft, der sogenannten modernen Gesellschaft, die wir vom 15. bis eigentlich heute, vom 15. Jahrhundert bis heute kennen und die aus dem Umgang mit Schriftlichkeit, aus dem Umgang mit der massenhaften Verbreitung von Schriftlichkeit in Büchern, in Akten, in Zeugnissen und so weiter, auch bestimmte Formen der rationalen Organisation abgeleitet hat und damit auch der rationalen Formatierung und Formalisierung von Arbeit abgeleitet hat, die im Wesentlichen immer zwei Dimensionen hatten, wenn ich das in aller Kürze so sagen darf, nämlich die Gestaltung eines Arbeitsflusses auf der horizontalen Ebene, also wie greift ein Arbeitsschritt in den nächsten, wer achtet auf wen, wie weit kann man das zergliedern, wie groß muss der Zusammenhang gewahrt bleiben, damit überhaupt jeder noch weiß, woran er zu arbeiten hat. Und eben der vertikalen Ebene auf der anderen Seite, das heißt der Notwendigkeit eines hierarchischen Aufbaus der Organisation, um die jeweiligen Arbeitsschritte auch dann mit anderen Arbeitsschritten derselben Organisation und dann schließlich mit einem Produkt, das an einen Markt abgegeben werden kann, zu verbinden. Das ist die moderne Organisation. Und wir erleben eine Transformation von dieser modernen Gesellschaft, der Buchdruckgesellschaft, in eine Netzwerkgesellschaft, in der elektronische Medien die dominante Figur der Vernetzung von Menschen untereinander darstellen und in der in der Tat in der Organisation und damit auch in der Arbeit etwas ganz Tiefgehendes, Weitreichendes passiert, nämlich eine Umstellung von der klassischen vertikalen Organisation, also der Rolle der Hierarchie, wie ich sie gerade beschrieben habe, auf eine horizontale Organisation, der Arbeitsfluss, von dem ich eben schon gesprochen habe, reicht plötzlich über die Grenzen der Organisation hinaus. Und es wird viel wichtiger, das Innen-Außen-Verhältnis zwischen verschiedenen Organisationen, zum Beispiel in Logistiken, in Logistikketten, in Wertschöpfungsketten etc., zu gestalten, als unbedingt das Oben-Unten-Verhältnis der alten Hierarchie. Das bedeutet für die einzelnen Organisationen und für das Management etwas sehr Weitgehendes, nämlich dass Vorgesetzte, Geschäftsführung, Management sich im Wesentlichen darauf beschränken müssen, die Ressourcen bereitzustellen, mit denen Arbeit gemacht werden kann, die Ressourcen an Kapital, die Ressourcen auch an Personal, dass aber jeder einzelne Arbeitsschritt über die Grenzen der Organisation hinaus mit anderen Organisationen, also mit Lieferanten und mit Kunden, abgestimmt werden muss. Daraus resultiert ein enormer Autonomiegewinn für die, wenn man so sagen darf, gerade untersten Ebenen, also die eigentlichen Sachebenen der Arbeit. Die müssen jetzt plötzlich mit den Kollegen in Nachbarorganisationen auf gutem Fuße stehen, um die Qualität ihrer Produkte zu bestimmen, um auf Rückfragen zu reagieren, um in einem sehr, sehr agilen Zusammenhang, ein Stichwort, das in dem Zusammenhang kein Zufall ist, gleichsam auf dauernde Rückkopplungen untereinander zu reagieren. Auch das war eine Entdeckung für nicht nur Fabrikarbeiter, sondern auch Büroarbeiter einer neuen, man spricht in der Betriebswirtschaftslehre von einer systemischen Kompetenz in der Arbeit. Vielleicht ein Wort noch dazu. Systemische Kompetenz heißt so viel wie, es ist ein neuer Überblick über den gesamten Arbeitsprozess erforderlich, damit jeder Einzelne seinen Beitrag bestimmen kann. Und wer das hört als Soziologe, denkt natürlich sofort an den guten alten Karl Marx, ne, der damals Entfremdung als genau die Folge des mangelnden Überblickes beschrieben hat. Sind wir also, so könnte man sagen, auf dem Weg aus einer endgültigen Entfremdung der Arbeit hinaus in dieser neuen digitalen Gesellschaft, mit der wir es zu tun haben? Fragezeichen.
Da würde ich gerne einen Satz aus diesem Buch, über das wir gerade eben auch gesprochen haben, zitieren, wo es darum geht, wie man Arbeitsprozesse ins Digitale transformiert. Nämlich da heißt es, hat man einmal die eigene Arbeit in Prozesse übersetzt, die von elektronischen Medien übernommen werden können, erkennt man sie kaum noch wieder. Also da ist sie doch, die Marx'sche Entfremdung.
Ja, da haben Sie recht. Und das gilt vor allem in Konzernstrukturen. Wenn Sie allerdings jetzt dazu nehmen, das haben wir in den kleinen und Mittelunternehmen erlebt, die deswegen so besonders hervorzuheben sind, weil dort keine digitalen Abläufe, digitalen Apparate, digitalen Medien seitens der Konzernleitung dem Arbeitsprozess vorgeschrieben werden, sondern in KMUs, in kleinen und Mittelunternehmen, ist Geschäftsführung und jeder einzelne Arbeiter, jede einzelne Arbeiterin im Gespräch darüber, welche Art von digitalen Medien man mit welcher Effektivität und welche Erleichterung oder Erschwernis von Arbeit eigentlich einsetzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Man erlebt dort beides. Man erlebt wiederum den Zwang, sich auf diese digitalen Medien einzulassen, nicht zuletzt deswegen, weil es auch der Konkurrent tut. Man erlebt aber gleichzeitig auch eine Befreiung zugunsten einer Neugestaltung von Arbeit. Ja, es ist ja in den meisten KMUs, die wir jetzt erlebt haben, das war natürlich nur eine Stichprobe, nicht so, dass die Arbeit ersetzt wird, derer, die sie manuell gemacht haben durch die digitalen Medien, sondern sie wird umdefiniert. Die Leute werden nicht freigesetzt, sondern sie werden freigespielt zugunsten von anderen Aufgaben in derselben Organisation. Und diese anderen Aufgaben sind oft Aufgaben der Gestaltung, der Einrichtung, der Abstimmung, der Einbettung, wenn man so sagen darf, dieser digitalen Apparate, die ja erstmal vom Himmel fallen und von denen man nicht genau weiß, was man mit ihnen machen soll, in die konkreten Prozesse der Organisation. Also ja, eine Entfremdung gegenüber der Dimension elektronischer Verbindungen, die man nie so richtig durchschaut, eine enorme Intransparenz in den Algorithmen, auf die man sich einlassen muss, den Anwendungen, auf die man sich einlassen muss. Einerseits denken Sie an diese riesigen Apparate, die von SAP oder anderen Firmen für die Ressourcenkontrolle, für die Aufgabenplanung, für die Maschinenkontrolle etc. bereitgestellt werden. Und auf der anderen Seite sieht jede Arbeiterin, sieht jeder Arbeiter vor den Displays dieses Betriebes, was sie auslösen kann, was er auslösen kann und was nicht. Und ist von daher systemisch stärker eingebettet in die Prozesse, als das vielleicht vorher der Fall war.
Also die Frage, die da jetzt ja eben auch mitschwang oder die Besorgnis, die es schon lange eigentlich gibt, dass Arbeit irgendwann überflüssig wird, weil alles die Maschinen und jetzt mit Blick auf künstliche Intelligenz diese die Arbeit dann erledigt, die ist unberechtigt. Also wir müssen Arbeit nicht erfinden in der Zukunft, um überhaupt Arbeitende zu bleiben. Die umgekehrte Frage wäre, ob wir nicht vielleicht sogar schon in dem Prozess sind, dass die Arbeit, die wir tun, erfunden ist.
Die Arbeit, die wir tun, war immer schon erfunden. Das gilt seit der Erfindung der Landwirtschaft. Seitdem die ersten Menschen auf die Idee kamen, irgendwelche Körner nicht von den Bäumen zu picken, hätte ich fast gesagt, sondern in den Boden zu pflanzen und zu warten, was daraus wird, ist die Arbeit ein artifizieller Vorgang. Heinrich Popitz, ein schon verstorbener Soziologe aus Freiburg, sprach von der artifiziellen Gesellschaft, seit es Arbeit gibt. Also seit wir nicht Tiere umbringen, um sie unmittelbar über dem Feuer zu braten oder Bananen von den Bäumen pflücken, um sie zu essen, sondern seitdem wir in einem geplanten Prozess vorbereitend, lagernd, die Lager dann allmählich ausbeutend, unsere eigene Arbeit gestalten. Das wäre nichts Neues. Das hilft aber natürlich nicht als Antwort auf Ihre Frage, sondern wirft nur die historischen Netze etwas weiter.
Sie sind ja auch ein Archäologe der Arbeit.
Ja, genau. Es gibt ein Band Archäologie der Arbeit, weil wir gesagt haben, immer vor diesem Rätsel stehend, warum um Himmels Willen leben wir in einer Arbeitsgesellschaft, in der man so wenig über die Sinnhaftigkeit für den Menschen von Arbeit weiß? Ist Arbeit nicht eventuell der blinde Fleck dieser Gesellschaft? Da haben wir dann damals gesagt, wir brauchen eine Archäologie, wir müssen in die historischen Abgründe zurückgreifen, natürlich die nach wie vor nachwirkenden historischen Abgründe zurückgreifen, Archäologie, also auch im Sinne von Michel Foucault, die Frage nach den Prinzipien von etwas, um überhaupt was über Arbeit rauszufinden. Der springende Punkt ist tatsächlich der, dass die Sorge um den Verlust der Arbeit an die Maschinen sehr berechtigt ist, weil genau diese Sorge es uns ermöglicht, genau hinzuschauen und genau immer wieder zu überprüfen, was können Maschinen, was können Menschen neu lernen, wenn Maschinen bestimmte Kompetenzen erwerben und was können wiederum Maschinen lernen, wenn sie Menschen dabei beobachten, was sie lernen. Aus diesem Prozess kommen wir nicht raus, es ist Teil dieser Erfindung von Arbeit. Was wir nur eben auch wissen, ist, dass historisch gesehen genau diese Befürchtung, dass Arbeit überflüssig wird, die einen sagen leider, die anderen sagen Gott sei Dank, nicht eingetreten ist. Ja, es sind immer wieder, egal welche Maschinen, welche Werkzeuge wir gebaut haben, welche Maschinen wir erfunden haben und jetzt auch welche Automatisierung wir in die Welt setzen, immer wieder neue Jobs notwendig geworden. Was uns aktuell mit diesen Chatbots so besonders beschäftigt, ist, dass erstmals ja nicht nur die Frage nach der Erledigung von Routinearbeiten, mehr oder minder Handarbeiten durch die Maschine im Raum steht, sondern gerade die Arbeit von hochkarätigen Kopfarbeiten, ne? Die Arbeit von Rechtsanwälten, die Schriftsätze aufsetzen, die Arbeit von Gutachtern, die irgendwelche wissenschaftlichen Artikel beurteilen müssen, die Arbeit von Studierenden, die Klausuren schreiben müssen, all das wird ja durch diese Chatbots, naja, bisher nicht gerade mustergültig, aber doch immer besser erledigt. Und auch da wird die Frage sein, nein, diese Arbeit der Textproduktion wird nicht verschwinden, sondern sie wird an die Maschinen übergeben und dafür wird eine andere Arbeit, die Arbeit der Problemstellung, die Arbeit der Bewertung, die Arbeit der Frage, was machen wir denn damit, umso wichtiger werden. Die Universität ist gegenwärtig dafür geradezu ein musterhaftes Terrain, weil wir natürlich die Frage stellen müssen, wie sehen denn unsere Seminare aus, wenn wir unseren Studierenden nicht mehr beibringen müssen, einen Text zu schreiben. Das haben wir ja vor ein paar Jahrzehnten sowieso schon fast aufgegeben. Sondern wenn wir ihnen beibringen müssen, untereinander, in kleinen Arbeitsgruppen, sozusagen beäugt durch Dozenten und Dozentinnen, aber dann doch bitte auch mit gesellschaftlichen Partnern an Problemstellungen zu arbeiten, die irgendetwas in dieser Transformationsgesellschaft an Relevanz produzieren. Das wird eine ganz neue Universität, die uns da ins Haus steht und die natürlich eine Hülle und Fülle von Tutorenaufgaben, Moderatorenaufgaben etc. produzieren wird, sodass man sich da, solange die staatliche Finanzierung gesichert ist, um die Beschäftigung von Personal keine Sorgen machen muss.
Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist sozusagen, wenn wir uns als Wissensgesellschaft bezeichnen, dann erwächst uns damit der künstlichen Intelligenz keine Konkurrenz, sondern eher eine Möglichkeit für uns.
Beides. Natürlich ist es eine Konkurrenz und natürlich ist die Frustration groß, dass man Dinge, für die man bisher 3 Wochen gebraucht hat, einen Text zu schreiben, der eine bestimmte Problemstellung in der Literatur beispielsweise mit Belegen durchzuführen erlaubt, ne? So ein normaler wissenschaftlicher Artikel besteht ja meistens darin, dass man sich fragt, okay, welches Thema ist mit welcher Problemstellung noch nicht behandelt worden, und dann geht man in die Literatur hinein, recherchiert und stellt zusammen und entwirft eine Gliederung und schreibt den Text schließlich. Mindestens 3 Wochen gehen damit ins Lande, wenn nicht bei vielen noch viel mehr Wochen, dass man das in circa 3 Minuten über einen Chatbot über die Bühne gehen lassen kann. Das ist eine Frustration, das ist eine Enttäuschung, das ist eine Kränkung allererster Güte, bei der man sich aber fragen muss, wie automatisiert man selbst denn bisher gearbeitet hat. Ja, also ich gehe häufig in Bibliotheken, selbstverständlich, weil ich dort meine Recherchearbeiten mache. Und immer dann, wenn diese Bibliotheken voll besetzt sind mit Studierenden, die für irgendwelche Klausuren arbeiten, komme ich gar nicht mehr drum herum, sozusagen durch die Hallen zu laufen, an den Regalen vorbeizulaufen, wenn es eine Präsenzbibliothek ist. Das ist hier an der TU Dresden Gott sei Dank der Fall. Und die vielen Menschen, die dort arbeiten und die Regale, die dort aufgebaut sind und die Bücher, die dort in den Regalen stehen, in ein Verhältnis zu setzen, wo ich mich frage, wie groß ist eigentlich der Unterschied zwischen dieser räumlichen Konstellation von Menschen in Bibliotheken auf der einen Seite und einer Platine in einem Computer in Gestalt einer Festplatte und eines Arbeitsprozessors und einer Suchfunktion in Netzwerken auf der anderen Seite. Sind diese vielen lesenden und tippenden, miteinander redenden Menschen nicht selbst kleine Prozessoren, die nichts anderes machen, als irgendein bereits bekanntes Wissen mit irgendeiner Lernabsicht in irgendeinen eigenen Text zu übersetzen, der dann irgendeinem Klausurzusammenhang zugespielt werden kann? Solche Fragen finde ich extrem wichtig, weil wir uns dann fragen dürfen, fragen müssen, fragen können, ach, muss das denn so sein? Ja, wenn die Maschinen das besser können, dann könnte ich mich doch mal aus der Bibliothek rausbewegen und in Dresden herumlaufen und fragen, wer hat eigentlich Bedarf an akademischer Bildung? Ja, und Leute, die eben nicht unbedingt mit einem automatisierten Wissenssystem verbunden sind, sondern an Problemen der Transformationsgesellschaft, der Klimabewältigung, der Angst vor Krieg etc. beschäftigt sind, dabei helfen, sich so zu organisieren, dass man irgendwelche neuen Antworten auf diese drängenden Fragen findet.
Ich will zum Schluss, Herr Becker, nochmal einen Sprung machen und sehr allgemein fragen, weil es um den Zustand vieler liberaler Demokratien nicht so gut bestellt ist, wie wichtig die Arbeit als Grundlage der Demokratie ist, auch unter den ganzen Aspekten, die wir jetzt besprochen haben.
Ah, da würde ich auf den den Ausgangspunkt zurückgehen. Eine Demokratie, die es mit Bürgern zu tun hat, die keine eigene Selbstwirksamkeit erfahren haben, kann es eigentlich nicht geben. Das wäre eine Demokratie, die von Empörungswellen von Leuten lebt, die an ihren Displays hängen und sich über Sachverhalte aufregen, von denen sie meistens eine allenfalls unzureichende Ahnung haben. Wenn man sich das genau überlegt, woran die Urteilskraft von jedem von uns hängt, dann hängt sie natürlich daran, dass wir uns informieren in möglichst qualitätsvollen Medien, wie dem Deutschlandfunk zum Beispiel, dem Deutschlandradio, über die Sachverhalte in der Welt. Sie hängt aber eben auch daran, dass wir es mit Arbeit zu tun haben, in der wir andere Meinungen kennenlernen, in dem wir eine bestimmte Wirklichkeit des Umgangs mit Sachverhalten kennenlernen, die nicht nur elektronischer Art sind, in der wir Organisationserfahrungen machen, die von vielen Leuten nicht bewusst gemacht werden, aber dann doch so etwas wie eine intuitive Erfahrung im Umgang mit Hierarchie, im Umgang mit Netzwerken, im Umgang mit Wahrscheinlichkeiten bestimmter Kommunikationserwartungen zu tun haben. Wenn all das wegfällt, ja, wenn wir nur noch Effekte, Oberflächeneffekte von Displays sind, dann kann ich mir eine Demokratie, die immer wieder übersetzt, mit welchen Themen man es zu tun hat, in eine Erfahrung, auf die man sich verlassen kann, nicht wirklich vorstellen.
Über die Zukunft der Arbeit habe ich in diesen Kulturfragen mit dem Soziologen Dirk Becker gesprochen, der zu Arbeit, Digitalisierung und künstlicher Intelligenz vielfach publiziert hat. Im Programm geht es weiter mit der Sendung Kultur heute. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse.